und stellt sich vor den Herrn und spricht: Ich will ihn bereden. Wie soll das zugehen? Er spricht, der Geist: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein in den Munde aller seiner Propheten. Kommt er aus der rechten oder aus der linken? Da haben wir es nicht, aus der linken. Und Gott spricht: Du wirst ihn bereden. Woher stammt also der Antrag der Lüge? Nicht aus dem Herzen Gottes, sondern aus einem dieser anwesenden Geschöpfe, Majestäten. Und Gott genehmigt jetzt einen Antrag der Linken. So. Wie war es denn in Hiob 1? Auch ein Antrag der Linken. In 1. Mose 22, Opferung Isaaks, handelt es sich um einen Antrag der Rechten, die Opferung Isaaks. Genügt, um zu verstehen, da gab er sie dahin, Gott selbst wandte sich ab, begreiflich nicht. Sie schrien, ja, das goldene Kalb vor sich haben. Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Da wandte Gott sich ab. Bitte schön, meine Herren. So. Jetzt seid ihr allen Göttern unterstellt, dem ganzen Heer der Himmel, sowohl zur Linken, dahingegeben, den Dämonen zu dienen, den satanischen Geistern, und zur Rechten, den Heiligen. Zur Linken haben sie reichlich Beweis geliefert, und zur Rechten, von der Rechten bekamen sie das Gesetz. Aus der heiligen Seite. Das lesen wir vielleicht im 5. Buch Mose, wenn ich nicht irre, Kapitel 33. Kapitel 33 beginnt mit den Worten: Und dies ist der Segen, womit Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israel vor seinem Tode gesegnet hat, und er sprach. Schnell die Frage: Verstehen alle so, wenn ich so spreche, oder soll ich noch lauter sprechen? Geht's. Danke. Jehova ist vom Sinai hergekommen und ist ihnen aufgegangen in Seir. Er ist hervorgestrahlt von dem Berge Paran und ist gekommen von heiligen Myriaden. Aus seiner Rechten ging Gesetzesfeuer für sie hervor. Stimmt's also? Klar. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, genauso wie diese gesetzgebenden Engel heilig, gerecht und gut sind. Ich denke eben an ein Wort des Menschensohn, der Sohn Gottes, verlässt die 99 Gerechten und geht wohin? Um Sünder zur Buße zu rufen. Und die 99 Gesunden auch, um sich der Kranken anzunehmen. Noch eine Frage: Von welcher Seite hatte Jesus mehr zu leiden, als er hier auf der Erde war? Von der Linken, von den Sündern und Zöllern, oder von den Gesetzeslehrern und von den hohen Priestern, Pharisäer und so weiter, Schriftgelehrten? Bitte schön. Bitte schön. Zurück zu Apostelgeschichte 7. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Wie geschrieben steht im Buche der Propheten: Habt ihr etwa mir 40 Jahre in der Wüste Opfertier und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ja, hat Israel nicht die 40 Jahre lang, vom Moment an, wo die Stiftshütte dastand, haben sie doch geopfert, nicht? Oder nicht? Was stimmt jetzt? Natürlich, Mose und Aaron und die Priester und Leviten haben die 40 Jahre, in der die Stiftshütte wurde abgebrochen, wieder aufgerichtet, und dann nach den Vorschriften haben sie Opfer gebracht. Habt ihr gemerkt, was für ein Wörtchen ich betont habe? Habt ihr mir Habe ich ja gar nicht verlangt, ich selber. Sagt ja Jesus. Du hast das nicht gewollt, Vater. Du hast das nicht gefordert. Und du hast kein Wohlgefallen daran. Wem haben sie gedient? Dem Herr der Himmel, bitte? Wird langsam klar? Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Ja. Ja, warum? Ich hoffe, ich ereifere mich mit Gottes Eifer in der Sache. Ja. Damit wir endlich mehr und mehr mit Freimütigkeit jederzeit, in jeder Lage, unserem Gott und Vater im Namen Jesu nahen können. Wenn wir jetzt sein Herz kennen, da drin ist nichts von dem, was wir bis jetzt immer in sein Herz hineingelegt gehört haben, gar nicht drin ist. Was alles Dinge sind, die von Seiten der Geschöpfe herkommen und unmöglich aus dem Herzen unseres Gottes und Vaters. Weiter. Aus Israel habt ihr etwa mir 40 Tage die Opfer dargebracht? Nein, dem Herr der Himmel. Ja, ihr nahmet die Hütte des Moloch, das ist jetzt die negative Seite. Den Dämonen gedient, das Gestirn eures Gottes Renfan und so weiter. Vers 44, unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses, das ist jetzt die positive Seite von heiligen Engeln. Wie wird diese Hütte des Zeugnisses in die, wer kennt mich seit 10 oder 20 oder 30 Jahren? Niemand. Also, da bin ich ein Fremdling hier. Also, ich bin in dieser Hütte des Mose, das Zelt der Zusammenkunft, direkt verliebt. Das ist so wunderbar. Ja. Aber nur dann so wunderbar, wenn man sehen lernen darf, was der Geist Gottes in seiner Weisheit da hinein zu verbergen verstand, für den Menschen, der allem glaubt, was geschrieben steht. Und eben im Geiste Gottes, im Heiligen Geiste, jetzt diese Worte lesen kann und diese Zeugnisse. Gestern Abend hat er ja ein Beispiel, nicht? Wie man dann verstehen lernen kann, wenn man zuerst einmal lesen gelernt hat. Wisst ihr, was lesen heißt im Griechischen? Genau das, was die Rund hinter den Mägden des Boas hergetan hat, nämlich Ehrenlesen. Griechisches Wort anaginosko, das heißt, ich beuge mich und lese auf, was zu meiner Nahrung dient, zu meinem Leben dient. So. Wenn wir also jede Ehre, die die anderen haben liegen lassen, noch extra ins Auge fasst und Gott dankbar ist, dass noch sowas gibt, um meinen Hunger zu stillen. Das heißt lesen. So, das wollen wir lernen. Unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in der Wüste. Wie der, welcher zu Mose redete, befahl. Eigenartig. Wie der mit Mose redete. Warum kann man nicht sagen, wie Gott, der mit Mose redete? Sondern wie der mit Mose redete, der Engel. Als Gott, von Gott sanktioniert. Ja. Und so weiter. Vers 53. Ja, lesen wir noch 52. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen und nicht beobachtet habt. So. Jetzt fliegen die Steine. Begreiflich. Ne? Das zweite Zeugnis des Apostels Paulus nun. Ich komme noch einmal darauf zurück. damit es uns doch möglichst klar werden kann. Galater 3, noch einmal, Vers 19 und 20. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Maximal goldenes Kalb. Bis der Same käme, dem die Verheißung gegeben war, Jesus. Angeordnet durch Engel, das ist die Mehrzahl, in der Hand, zwar wissen wir jetzt, durch heilige Engel, in der Hand eines Abgeordneten der Engel. Ein Abgeordneter aber ist nicht Abgeordneter von einem einzigen, Gott aber ist ein einziger. Was heißt das? Bitte. Der Sprecher auf dem Berge Sinai, der Engel, war der fähigste Sprecher der heiligen Engelschaft, die das Gesetz beantragt und angeordnet haben. Das ist der Abgeordnete der Engel, einer dieser Götter. Und damit diese ungeheure Tatsache in unseren Herzen nicht so als gefährliche Möglichkeit da stecken bleibt, wollen wir uns jetzt die Mühe nehmen und eine Anzahl Bibelworte vorerst zur Kenntnis nehmen, damit es uns dann geschenkt werden kann, die Dinge wirklich zu erkennen, innerlich ganz klar besitzen zu können, unerschütterlich. Thema Gott, Götter. Erstens beachten wir den gewaltigen Ausdruck, der Gott der Götter. Noch einmal, wer wagt, wenn es so geschrieben steht, dieses Wort und diese Zeugnisse so auszulegen, ich bin der Gott der Götter, ich bin der Gott der Götzenbilder. Bitte, ja nicht. Ja, ja nicht. 5. Mose 10, Vers 17 und 18. Denn Jehova, euer Gott, spricht Mose, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, El, der keine Person ansieht und kein Geschenk annimmt, der Rechtschaft der Weise und der Witwe und den Fremdling liebt. Merkt mir, ist das der wahrhaftige Gott? Das ist aber erst der Gott der Götter. Jetzt wird jemand denken, oder etliche von uns, ja, Bruder Moll oder lieber Herr, wie soll ich jetzt beim Bibellesen merken können, entscheiden können, wer spricht hier? Wenn die Rede ist Gott, wird Gott vorgestellt. Ja, Herr, bist du das nun selber, der Vater? Oder ist das einer der Götter? Nicht? Die Frage ist berechtigt. Ja. Antwort aus meiner Erfahrung. Da ist nun unsere Bibel wieder ihr eigenes Konversationslexikon. Die erklärt das. Aber nicht gerade im Text selbst, sondern die Antwort liegt meistens irgendwo. Ne? Meistens liegt die Antwort auf eine brennende Frage, die das Neue Testament stellt. Gar nicht im Neuen Testament, sondern im Alten. Und solche dunklen Stellen im Alten Testament, die 70 mal 7 Fragen und Probleme aufwerfen, im Neuen Testament, die werden, nein, im Alten, die dunklen, werden im Neuen beantwortet. Wie Jesus sagt, den vergleiche ich einem weisen Haushalter, der aus seinem Schatze Altes und Neues hervorholt. Also, Altes und Neues Testament bilden zusammen, sich ergänzend, das ganze Offenbarungsgut des Wortes Gottes.
Volk Israel hat er keine Frauen gehabt. Denn wenn es da heißt, Yahweh,
ja, dann wussten die genau. Einfach ist das nun nicht, wie Sie meinen. Ja. Ja?
Man kann es ja kompliziert machen.
Bitte, ist unsere Bibel als Gottes Wort so einfach, dass jedermann das liest, sofort verstehen kann? Bitte, Antwort bitte.
Nein.
Bitte?
Wenn dem Geist Gottes die Bibel lese, dann kann ich es verstehen.
Nochmal bitte.
Luther hat gesagt, wenn ich mit dem Geist Gottes die Bibel lese, dann kann ich sie verstehen.
Jawohl. Ja. Haben Sie den Eindruck, ich lese die Bibel ohne Geist Gottes?
Nein. Kaum. Es gibt viele Menschen, die verstehen die Bibel auch nicht.
Ja. Also, das war 5. Mose 10, 17 und 18. Josua 22, Vers 22. Söhne Israels. Josua 22, Vers 22. Es war bereits so weit gekommen, dass die zweieinhalb Stämme, die östlich vom Jordan ihr Erbteil hatten, von den neuneinhalb Stämmen im Westen, also mit Jerusalem, in Kriegszustand gekommen wären. Beinahe. Ich will jetzt nicht sagen, aus welchem Grund. Die Westlichen wollten die Östlichen mit Krieg überziehen, weil sie Anklage gegen die hatten, sie haben sich gegen den Gott Israels empört. Dabei war es in Wirklichkeit gerade umgekehrt. Sie sprechen nun Vers 21 und 22. Diese östliche Gruppe, die Söhne Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, zu den Tausenden Israels, zu den Häuptern der Tausende Israels. Zum Glück haben die westlichen Stämme dann eine Abordnung zu den östlichen gesandt, um sie mal zur Rede zu stellen, bevor der Krieg losbrach. Und jetzt haben wir die Antwort an die Häupter, die Abgeordneten der neuneinhalb Stämme. Der Gott der Götter Jehova, der Gott der Götter Jehova, er weiß es und Israel soll es wissen. Ist das eine Antwort? Eine Anrede für eine Antwort. Was sagt das uns? Diese zweieinhalb Stämme im Osten hatten offensichtlich eine weitere, größere Gotteserkenntnis als die im Westen. Und das, der Beweis kommt dann im weiteren Text. Psalm 136, Vers 2, oder weil wir im Alten Testament sind, zuerst, sind Psalmen, ja. Nein, ich habe noch eine Stelle, 2. Chroniker 2, Vers 5. Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein. Denn unser Gott ist größer als alle Götter. So. Dürfen wir den Vergleich wagen, unser Gott ist größer als alle Götzenbilder? Wäre eine Beleidigung. Ne? Ein solcher Vergleich darf gar nicht in Frage kommen. Wir sind ja belehrt jetzt. Das war 2. Chroniker 2, Vers 5. Psalm 136, Vers 2. Thema: der Gott der Götter, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und Jesus Christus, der Herr der Herren. Psalm 136, Vers 2. Preiset den Gott der Götter, denn seine Güte währt ewiglich. Das ist unser Gott, dessen Güte wann aufhört? hört seine Güte auf, wenn er auf Anträge von Engeln hin unbarmherzigste Gerichte genehmigt hat. Hört dann seine Güte auf. Nein. Wir haben einen ganzen Psalm, da staunt man, in Ägypten die Plagen. Der sandte Hundsfrieden, denn seine Güte währt ewiglich. Er verwandelte das Wasser in Blut, denn seine Güte währt ewiglich. Und so geht es weiter. Das heißt, auch während allen Gerichten, die man nicht in Beziehung zu dem Herzen des wahrhaftigen Gottes zu bringen wagt, werden getragen von seiner Güte, von seiner Liebe und geheiligt in seiner Güte und durch seine Liebe. Alle Gerichte. So steht geschrieben. Wir fahren weiter. Psalm 135, Vers 5. Denn ich weiß, wer, David, dass Jehova groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Zweiten Mose 15,11. Zweiten Mose 15,11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Jehova? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, wundertuend? 2. Mose 15, 11 war das. Gehen wir noch in die Psalmen weiter hinein. Psalm 86, 80, 8. Psalm 86, Vers 8. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern und nichts gleich deinen Werken. Psalm 89, 5 und 7 bis 7. Und die Himmel werden deine Wunder preisen, Jehova, und deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Was ist das für eine Versammlung der Heiligen? In den Himmeln, haben wir gelesen. Natürlich sind wir auch eine Versammlung von Heiligen auf der Erde. Denn wer in den Wolken ist mit Jehova zu vergleichen? Wer ist Jehova gleich unter den Söhnen der Starken? Was ist der Mensch? Der Schwache. Adam, der Mensch, wird weiter durchgehend immer wieder genannt Enosh. Enoshim, die Schwachen, der Hinfällige, ist der Mensch. Der Mensch steht wie ein Schatten über die Erde, huscht er. Verglichen mit diesen Göttern, mit diesen Söhnen der Starken. Er ist ein Gott gar erschrecklich in der Versammlung der Heiligen. Wo? Den Himmel. Und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Wo? Im Throne Gottes. Was ist das fast Unerträgliche der heiligen Majestäten um den Thron Gottes und dieser Heerscharen, die im Thronhimmel Gottes von Gott aufgestellt sind? Das ist die Ausstrahlung der Liebesglut, die nur in unserem Gott ruht. Erschrecklich für die. Die wissen nicht, woran das liegt. Sie bedecken ihre Angesichter, stehen, fallen nieder. Und gar erschrecklich für alle, die rings um ihn her sind. Die Feuerglut der Liebe Gottes. Auf die es in jeder Hinsicht ankommt, ob die da ist oder nicht. Wer nicht in dieser Liebe lebt, der ist wie viel wert vor Gott? Nichts. Und nützt nichts. Psalm 95, Vers 3. Denn ein großer Gott ist Jehova und ein großer König über alle Götter. Psalm 97, Vers 7 und 9. Mögen beschämt werden alle Diener der Bilder. Da haben wir jetzt die irdischen Götzenbilder oder Götzen, die der Nichtigkeiten sich rühmen. Fallet vor ihm nieder, ihr Götter alle. Wollen wir noch den Zusammenhang beachten, dass nachdem das Unterthema kommt dann gleich, nämlich die Götter der Völker, die Gott Engelfürsten, Fürstentümer und Gewalten haben wir gesungen, die Gott zu Göttern erklärt hat, dass jedes der 70 Völker auf der Erde einen dieser Götter als ihren Herrn und Gott zugeteilt erhalten hat. Lasst mich, weil ich gerade daran denke, im fünften Buch Mose noch ein Wort lese, und zwar 5. Mose 4, Israel unter Gesetz war verboten, überhaupt das Haupt zu erheben, um die Sonne, den Mond und die Sterne überhaupt zu sehen, wir lesen. Und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer der Himmel sehest und verleitet werdest und dich vor ihnen bückest und ihnen dienest. Und jetzt, das ganze Heer der Himmel, welche Jehova, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel, unter allen Himmeln zugeteilt hat. Wir haben gelernt, Sonne, Mond und Sterne werden genannt, das ganze Heer der Himmel haben wir nicht. Und die Versammlung vor dem Thron Gottes, die Abgeordneten, das ganze Heer der Himmel. Sterne bedeuten Engel. Welche Jehova, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Euch aber hat Jehova genommen und euch herausgeführt aus dem Eisen- und Schmelzofen aus Ägypten, damit ihr das Volk seines Erbteils werdet. Also, du elendes Völklein Israel, da ich mich immer zu den Elendesten herabneige, zuerst. Du darfst es jetzt mit mir zu tun haben, dem Gott der Götter, den einzig wahrhaftigen Gott, der Barmherzigkeit übt, und so weiter, und so weiter. Und dazu noch 5. Mose 17, Vers 3. 5. Mose 17, Vers 3. So dass sie hingingen und anderen Göttern dienen, und sich vor ihnen oder vor der Sonne oder vor dem Monde oder vor dem ganzen Heer des Himmels niederbeugen, was ich nicht geboten habe, und es wird dir berichtet, und so weiter. Und noch eine Stelle in Kapitel 29, Vers 26, 5. Mose. Tausende alt, nicht? Nicht nur, lass mal sagen, nicht so eingeschlafen wie das Christentum, nicht, aus der Erde, sondern die regen sich in einer Vehemenz, nehmen wir den Islam, nicht, so. Da sind wir bald nicht mehr dagegen, und da kommt unsere Jugend und sagt, ja, halt, halt, ja. Das sind ja diese anderen Religionen, noch viel lebendiger, viel positiver, greifen ein ins Weltgeschehen und wollen ihre Religion, ihre Gotteserkenntnis durchsetzen. Mit unheimlicher Vehemenz und Einsatz. So. Ja, jetzt etwas sehr Wichtiges, was gerade hier liegt. Ne? Jetzt ist zum Beispiel unsere ökumenische Bewegung gerade daran, was zu tun. Das Christentum, jetzt, wir haben jetzt die Einsicht, um was es geht, ist die einzig wahrhaftige, Gott dem Höchsten entsprechende Lehre des Glaubens und der Gnade. Und diese Lehre und das Leben des wahrhaftigen, allerhöchsten Gottes wird nun herabnivelliert auf die Religionen und die Lehren der Götter. Merken wir. Wissen wir jetzt, um was es geht? Ja. So. Besteht also ein wesenhafter Unterschied zwischen der Lehre Jesu Christi und der Lehre aller anderen Religionen. Ja. Die Lehre Jesu Christi hat es allein mit dem wahrhaftigen Gott und seinem Sohn zu tun. Und alle anderen Religionen, bitte, haben es nach dem Ratschluss Gottes des Höchsten mit Göttern, mit erschaffenen Wesen zu tun. Verstehen wir jetzt, dass da Kräfte dahinter sind, denen die Menschen einfach ausgeliefert sind, inspiriert sind? Wir haben das vorerst einfach mal anzuerkennen als ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes, nicht? Dann haben wir schon keine Angst mehr davor, nicht? Könnten die noch zur Weltherrschaft kommen oder weiß was alles, nicht? So, es hat 11 Uhr geschlagen. Ich bemühe mich, möglichst bald zum Abschluss gekommen zu sein. Ja, wir haben noch einige Bibelstellen. Vor uns Psalm 81, Vers 9. Da gab der Psalm vor dem Psalm 82. 81, Vers 9. Das Unterthema heißt jetzt Götter der Völker. Es soll kein fremder El, bitte. Jetzt werden im Worte Gottes diese von Gott zu Göttern erhobenen, himmlischen, erschaffenen Majestäten, jeder Einzelne mit Gott angesprochen von Gott. Mit El. Es soll kein fremder El unter dir sein und du sollst dich nicht bücken vor einem El des Auslandes. Irgendein. Wunderbar. Psalm 96, Vers 5, da haben wir glaube ich schon, nein, Psalm 96, Vers 5. Denn alle Götter der Völker, da haben wir es, sind Nichtigkeiten, aber Jehova hat die Himmel gemacht. Warum? Wir haben gehört, dass Gott, die sind versammelt vor seinem Thron, errichtet, stellt sie bloß, ihr richtet nicht nach meinem Sinn, ihr seid dem Gericht verfallen, sie wissen nichts und verstehen nichts. Verglichen mit Gott sind sie Nichtigkeiten. Psalm, die Götter der Völker, 96,5. Wer noch notieren will, 1. Chroniker 16,25, er zeigt genau das Gleiche. 2. Könige 18, und ja, vielleicht noch, ja. 2. Könige 18, Vers 35. Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land von meiner Hand errettet haben? Die Götter der Länder. 5. Mose 12, Vers 2. Ihr sollt alle die Orte gänzlich zerstören, wo die Nationen, die ihr austreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Auf den hohen Bergen und so weiter und so weiter. Damit wollen wir schließen, indem wir die wunderbaren Worte des Apostels Paulus in 1. Korinther 8 noch einmal beachten. Vers 4, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir in Christo, dass ein Götzenbild im Kosmos nichts ist. Für uns. Nichts. Also bitte, macht uns da keine Gewissen, und das geht jetzt gerade im vorangehenden Text. Und wie wir wissen, dass kein Gott ist als nur einer.
Denn da es allerdings solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf der Erde, wir haben da gesehen, Mose, und dann übrigens die Richter, die 70 in Israel, die werden auch Götter genannt. Ihr sollt die einfacheren Streitigkeiten vor die Götter bringen, heißt es, vor die Elohim. Warum? Weil diese 70 Richter in Israel sind Schattenrichter dieser 70 Götter, die über die 70 Nationen gesetzt sind. Sei es im Himmel oder auf der Erde, wie es ja viele Götter, Theoi, Mehrzahl von Gott, gibt und viele Herren, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, Jesu Christi, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn. Und ein Herr, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Amen.
Und wir auch diesen Abend wieder ein Beispiel ins Auge fassen, wie unser Thema durchaus berechtigt ist, das Gesetz vorerst, so wie es vor Gott beurteilt wird, was aber die Weisheit Gottes verstanden hat, da hinein zu verbergen. Damit es einer Offenbarung bedarf, damit diese wunderbarsten Geheimnisse Gottes nur denen zukommen, geschenkt werden, die im Geiste Jesu Christi jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, insofern, als wir allen glauben, was geschrieben steht. Also, das Thema, vielleicht nicht wenige haben das schon einmal gehört, ich habe schon weiß wie viel Mal gehört vom Herrn, höre es jedes Mal neu. Die Männer von Gibeon, Josua 9. Ist die Lautstärke in Ordnung?
Ja.
Danke. Josua 9, von Vers 3 an. Als aber die Bewohner von Gibeon hörten, was Josua an Jericho und an Ai getan hatte, handelten sie auch ihrerseits mit List und gingen und stellten sich als Boten. Sie nahmen abgenutzte Säcke für ihre Esel und abgenutzte und geborstene und zusammengebundene Weinschläuche und abgenutzte und geflickte Schuhe an ihre Füße und abgenutzte Kleider auf sich, und alles Brot ihrer Zehrung war vertrocknet und war schimmelig. Stellen wir uns diese Gesellschaft mal vor. Ich habe bis jetzt so die beste Bezeichnung nach meinem Gefühl gefunden, so ein richtiges Lumpengesindel, nicht wie die daherkommen. Aber jetzt. Und sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm, also zur Orientierung: Gibeon war eine Stadt, befestigte Stadt der Kananiter, die jetzt gerade dann dran gekommen wäre, vollständig zerstört und alle Bewohner ausgerottet zu werden. Was ist die Situation? Sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel: Aus fernem Lande sind wir gekommen, und nun machet einen Bund mit uns. Aber die Männer von Israel sprachen zu dem Heviter, zu dem Sprecher der Gruppe: Vielleicht wohnst du in meiner Mitte, in unserer Nähe. Wie sollte ich einen Bund mit dir machen? Und sie sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Und Josua sprach zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sprachen zu ihm: Aus sehr fernem Lande sind deine Knechte gekommen, um des Namens Jehovas, deines Gottes willen. Denn wir haben seinen Ruf gehört und alles, was er in Ägypten getan und alles, was er den beiden Königen der Amoriter getan hat, jenseits des Jordan waren. Sihon, den König von Hesbon, und Og, den König von Basan, der zu Astaroth wohnt. Da sprachen unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns und sagten: Nehmet Zehrung mit euch auf den Weg und gehet ihnen entgegen und spreche zu ihnen: Wir sind eure Knechte. Und nun machet einen Bund mit uns. Und jetzt stellen wir uns die Gesellschaft vor, wie sie sich jetzt vorstellen. Dieses unser Brot, warum haben wir es aus unseren Häusern als Zehrung mitgenommen, an dem Tage, da wir auszogen, um zu euch zu gehen? Nun siehe, es ist vertrocknet und schimmlig geworden. Und diese Weinschläuche, die wir neu gefüllt hatten, siehe da, sie sind geborsten. Und diese unsere Kleider und unsere Schuhe sind abgenutzt infolge des sehr langen Weges. Und die Männer nahmen von ihrer Zehrung, knappern sie an dem schimmligen Brot. Jetzt muss sich ein Stein erbarmen. Aber den Mund Jehovas befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und machte mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen oder sogar sie am Leben zu sichern. Und die Fürsten der Gemeinde schwuren ihnen, dass dieser Bund, den Josua mit ihnen gemacht hat, ohne jeden Widerspruch rechtsgültig ist. Und es geschah am Ende von 3 Tagen, nachdem sie einen Bund mit ihnen gemacht hatten, da hörten sie, dass sie nahe bei ihnen waren und mitten unter ihnen wohnten. Jetzt wird es hochspannend. Da brachen die Kinder Israel auf und kamen zu ihren Städten, Gibeon und so weiter. Die werden mit Namen genannt. Die Söhne Israel schlugen sie nicht, weil die Fürsten der Gemeinde ihnen bei Jehova, dem Gott Israels, geschworen haben. Ist das eine Haltung? Wir haben es wurde offenbart, die haben uns angelogen, was Zeug hält. Nicht? Aber jetzt die ganze Volksgemeinde Israels, das ging natürlich wie ein Lauffeuer, das ganze Lager. Da murrte die ganze Gemeinde wieder die Fürsten. Ihr seid ja blöd, ne? Habt euch von diesen Unbeschnittenen da betören lassen und seid drauf reingefallen. Ne? Und die Söhne Israel schlugen als das vorher, da murrte die ganze Gemeinde wieder die Fürsten. Und alle Fürsten sprachen zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihm bei Jehova, dem Gott Israels, geschworen, und nun können wir sie nicht antasten. War den Fürsten die Sache eines Eidschwurs hochheilig? haben ihnen bei Jehova, dem Gott Israels, geschworen und nun können wir sie nicht antasten. Das wollen wir ihnen tun und sie am Leben lassen. Und vor Menschen, da haben wir es vor uns, bedeutet ein Eidschwur das Ende jeden Widerspruchs. Schon bei Menschen. Deshalb hat auch Gott bei sich selbst geschworen, weil er bei keinem höheren schwören konnte. Jetzt wissen wir, welcher Gott das hier ist, der bei keinem höheren schwören kann. Das ist nun wirklich der Höchste. Ne? Da er bei keinem höheren schwören konnte, schwur er bei sich selbst und sprach Segen über Segen und Segen. Und zu diesem Eidschwur Gottes gehört jenes gewaltige, wunderbare Wort. Ich habe geschworen, dass jedes Knie sich vor mir beugen wird und jede Zunge wird bekennen, nur im Herrn habe ich Stärke und Rettung. Bitte, kann das an der Haltung der Geschöpfe etwas ändern, was Gott der Höchste bei sich selbst geschworen hat? Merken wir etwas? Wenn schon bei diesen Menschen, die sonst nicht immer so tadellos dastanden vor Gott, nicht? Aber in dem Punkt großartig. Zu ihrer Schande haben die ja geschworen, nicht sogar. Nicht nur zu ihrem Nachteil. Nicht? Das ganze Volk nur menschlich mit Recht. Nicht? Ja. Weiter. Das wollen wir ihnen tun, sie am Leben lassen, damit nicht dein Zorn über uns komme von wegen des Eides, den wir ihnen geschworen haben. Und die Fürsten sprachen zu ihnen, sie sollen am Leben bleiben. Und sie wurden Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde. So wie die Fürsten betreffend ihnen geredet hatten. Aha. Also als was wurden sie jetzt? Am Leben gelassen? Bitte aus?
Hilfsarbeiter.
Aber das ist noch zu schön.
Knechte.
Bitte?
Knechte.
Als Knechte, als Sklaven, Frondienst, Frondiener, nicht? So. Na nun, also, den Schwur haben sie gehalten. Wir werden noch einiges erleben heute Abend. Vers 22. Und Josua rief sie, bis jetzt haben die Fürsten gehandelt, nicht? Kommt Josua. Und Josua rief sie und redete zu ihnen und sprach, warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir sind sehr weit von euch, da ihr doch mitten unter uns wohnet? Achtung, Josua. Und nun verflucht seid ihr. So. Jetzt gucken wir im Geist auf die ganze errettete Volksgemeinde Israel. Was haben Sie jetzt eben gehört? Dass Josua, Ihr Chef, Sie verflucht hat. Jetzt wird es ruhig in Israel. Jetzt waren die befriedigt. Aber offenbar haben die nicht auf die Formulierung dieses Fluches geachtet mehr, die jetzt erscheint. Und nun verflucht seid ihr. Und nicht soll einer aus euch ausgerottet werden, als Knecht, sowohl als Holzhauer, als auch als Wasserschöpfer, für das Haus meines Gottes. Was? Also, wie lautet der Fluch? Dass sie auf keinen Fall ausgerottet werden dürfen. Da steht, genaue Übersetzung, Elberfelder Fußnote. Als was dürfen sie nicht ausgerottet werden? Als Holzhauer? Wasserschöpfer? Ja, zu welchem Zweck? Für das Haus des Gottes Israels. Ist das eine erniedrigende Sklavenarbeit? Merken wir etwas? darf er nicht sagen, das war ja großartig. Nur weiter, nur weiter. Jetzt stellen wir uns das Lumpengesindel vor, in dem Augenblick, nicht? Jetzt sind sie von den Fürsten gesichert, am Leben zu bleiben. So. Es kommt der Chef, Josua, verflucht seid ihr. Die sind zusammengeflucht. Denkt, oh, doch fährt er mit uns, doch aus. Nicht? Aber, was meinen wir? Haben die genau darauf geachtet, wie Josua diesen Fluch formuliert hat? Haben die Ohren gehabt, um zu hören, was aus dem Mund Josuas jetzt kam? Und nicht soll jemand von euch ausgerottet werden als Knecht, sowohl als Holzhauer, als Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes. Aha. Und sie antworteten Josua und sprachen. Jetzt wollen wir auch hinhören. Weil deinen Knechten für gewiss berichtet wurde, dass Jehova dein Gott Mose seinen Knecht geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle Bewohner des Landes für euch zu vertilgen, so fürchteten wir sehr für unser Leben und taten diese Sache. Was ist jetzt geschehen? Ein vollkommenes Sündenerkenntnis. Aber in welcher wunderbaren Form? Ich bin versucht zu sagen hier, oder ich frage, hat Jesus, der noch nicht geoffenbart war damals, der hat das genau verfolgt. Ich wäre nicht erstaunt, wenn er wieder mal den Eindruck gehabt hätte. Jawohl. Wahrlich, solchen Glauben an den Gott Israels, an seinen Knecht Mose und an alles, was er geboten hat, sogar in Bezug auf unsere unbarmherzige Vertilgung, glauben wir alles. Und den Beweis, dass wir dem allen glauben, haben wir gebracht, indem wir uns bis zu dir hingegeben haben. Wir wissen, unser Leben haben wir verwirkt. Aus mit uns. Und nun weiter. Und taten diese Sache. Und jetzt hören wir weiter. Aber gut, bitte. Ich muss hier ganz etwas Wichtiges aussprechen. Josua. Wer weiß, was Josua nicht auf Deutsch, sondern auf Griechisch heißt im Neuen Testament? Bitte? Jesus. Im Hebräerbrief? Hebräisch Jehoshua, ja. Hebräisch. Aber im Neuen Testament? Im Hebräerbrief, wo der Schreiber darauf zu sprechen kommt, wenn Josua sie in die Ruhe eingeführt hätte, die Gott letzten Endes im Sinn hat, dann hätte er nicht noch auf zukünftige Möglichkeiten hingewiesen. Und da heißt es, wenn Josua sie in die Ruhe eingeführt hätte, definitiv, heißt es im griechischen Text, wenn Jesus sie, genau Jesus, nicht Josua, Jesus sie. Das heißt, für uns auf Deutsch, für wen ist Josua ein Modell, ein Vorbild? Für Jesus. Wohin kamen sie geografisch? Wo war das Hauptquartier Josuas? Gilgal. Was ist das? Der Stamm dieses Wortes Gilgal? Golgatha. Golgatha. Jetzt wird's ernst und wunderbar. Sie kamen also, das ist die geistliche Bedeutung, nach Golgatha, Gilgal, und wandten sich an wen? An Jesus. Ist da Hoffnung für solche, die nach dem Gesetz unerbittlich dem Fluch der Vernichtung anheimgefallen sind? Ist da noch Hoffnung für dich?
Ja.
Merken wir, hat Jesus auch hier recht, wenn er betont, die Schriften sind es, die von wem zeugen?
Von mir.
Von mir. Auf so buntfarbige, mannigfaltige Weise, nicht? Wie wir hier wieder vor einem Zeugen stehen. Vers 25, der Thema wunderbar. Der Höhepunkt kommt erst. Und nun, jetzt haben sie also ein vollkommenes Bekenntnis abgelegt. Und was sagt die Schrift? Wer seine Sünde bekennt und lässt, dem vergibt Gott die Sünden und ist die Sache in Ordnung. Und nun siehe, wir sind in deiner Hand. Tue, wie es gut und wie es recht ist, in deinen Augen uns zu tun. Durch welches Mittel hatten sie so eine wunderbare Sprache führen können auf einmal? Weil sie auf die Worte des Josua, sogar als er einen Fluch gegen sie schleuderte, genau hingehört haben. Tun wir auch gut, genau hinhören, was das Wort Gottes sagt, was der Mund Jesu spricht. Die ganze Gemeinde Israel war dagegen. Nicht? Haben wir gehört. Der Fluch musste hinausgedonnert werden gegen die. Damit die Gemeinde beruhigt wurde.
Was mich da berührt hat, ist das, dass Jona nicht sagt, ich verfluche euch. Er sagt, verflucht seid ihr.
Ja,
von einer höheren Stelle aus. So, bitte. Er hat sich nicht angemacht, die Menschen dazu gebracht. Ich verfluche euch, hat er nicht. Verflucht seid ihr.
Sehr gut. Sehr gut. Da bin ich, werde ich erinnert. Es kommt drauf an, von wem aus. Bitte. Wenn Jesus nicht verflucht, verflucht dann etwa der Vater?
Ja.
Keinen Fall. Aber wer? Ich will eine klassische Stelle. Sie haben ein ganz feines Wort ausgesprochen. Ganz gewaltig. In Bezug auf die Person des Judas. Ausgerechnet bei der Feier des Abendmahles sagt Jesus, der mit mir die in die Schüssel seine Hand tauft und so weiter, der ist es nicht. Petrus, kurz vor Pfingsten, kommt auf Judas zu sprechen und zitiert eine Psalmstelle aus Psalm 109, wo es heißt, sein Amt empfange ein anderer. Nicht? Petrus zitiert das aus Psalm 109. Daraufhin habe ich den Psalm 109 einmal auch genau gelesen und bin immer tiefer erschrocken. Immer tiefer erschrocken. Da heißt es, niemand sei, der seiner Witwe gnädig Gnade erweise. Sein Gebet werde zur Sünde und so weiter und so weiter. Und er ist verflucht nach allen Richtungen hin. Endlich in den letzten Versen von Psalm 109 spricht der Sohn zum Vater. Lass sie fluchen, du aber segne. Merken wir etwas? Groß, wunderbar. Gott genehmigt den Gerechtigkeitsfanatikern von heiligen Engeln, bitte, ich weiß, wann ich sage, zu fluchen,
weil sie es für recht halten und richtig finden. Aber der Sohn kennt das Herz des Vaters. Der Vater hat denen mal genehmigt, sie sollen mal drauf losfluchen. Daraufhin muss ja der Sohn Gottes ans Kreuz. Lass sie alle, die vielen, fluchen. Du aber segne sogar wo? Wo sie fluchen? Der Sohn weiß, dass der Vater aufgrund von Golgatha jeden Fluch des Gesetzes in Segen verwandelt. Hat das nicht Josua als Modell für Christus hier fertig gebracht, den Fluch auszusprechen, der da gefordert wird von ihnen? Aber im Fluch drin ihr Heil und ihre Rettung zu sichern. Ja, was soll das, was ich jetzt mir Mühe gebe zu sagen, das lesen wir jetzt dann gerade. Nun siehe, wir sind in deiner Hand. Probieren wir einmal, liebe Geschwister, was jetzt dieses Lumpengesindel ausspricht gegenüber Josua. Ob wir das vielleicht gegenüber Jesus nachsprechen könnten. Probieren wir mal. Und nun siehe, wir sind in deiner Hand. Können wir das sagen zu dir? Ja. Tue, wie es gut und wie es recht ist, in deinen Augen uns zu tun. Nicht in den Augen von Heiligen und Barmherzigen. Und er tat ihnen also und er rettete sie aus der Hand der Söhne Israel. Wodurch? Durch einen Fluch. Ist das etwas? Und sie töteten sie nicht. Und Josua machte an jenem Tage sie zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar Jehovas. Was ist der Altar?
Die Liebe Gottes.
Bis auf diesen Tag. So. Bis auf diesen Tag, an dem Orte, den Gott erwählen wird. Kapitel 9 ist abgeschlossen. Jetzt tun wir zuerst gut, da nochmal etwas hineinzusehen. Erstens. Warum haben Sie gewagt, in dieser lügnerischen, listigen Weise da anzutreten bei Josua. Warum? Wir haben es ja gelesen. Bitte?
Um ihr Leben.
Ja, um ihr Leben, ja, aber.
Weil sie keinen anderen Weg mehr sahen.
Bitte?
Weil sie keinen anderen Weg mehr sahen, wo sie viel
gelesen haben. Alles richtig. Aber was haben wir gelesen? Was steht geschrieben? Da sie sahen, erlebten, hörten, dass Josua durch eine List die Stadt Ai erobert und alle Bewohner vernichtet hat, durch eine List, da warten diese unbeschnittenen Heiden was? Ja, wenn dieser Gottesmann Josua, um zu zerstören, eine List anwendet, nicht? Dann dürfen wir Heiden vielleicht eine List anwenden, um zu versuchen, ob wir vielleicht doch am Leben bleiben können. Also man darf ja nicht fragen, welches ist das humaner, nicht? So steht geschrieben, dass sie hörten, dass Josua mit List die Stadt Ai erobert hat. Waren auch sie eine List anzuwenden. Dann als die sich darstellten, so wie sie hier beschrieben werden, als ein Lumpengesindel, haben sie sich endlich so zur Darstellung gebracht, nach außen, wie sie vor Gott schon längst ausgesehen haben. Und wenn wir zu Jesus kommen, sind wir in seinen Augen genauso, nicht wie wir die feinen Kerle und weiß was sind, sondern genauso, wie wir vor seinen Augen sind. Nun, schauen wir mal die paar Stücke genauer an. Und zwar dort, in, wo sie beginnen, Vers 12. Dies, unser Brot, warm haben wir es aus unseren Häusern als Zehung mitgenommen, an dem Tage, da wir auszogen, um euch zu gehen. Und um sie ist vertrocknet und schimmelig geworden. Was haben sie immer an erster Stelle gesagt, wenn sie gefragt wurden, woher kommt ihr? Wir kommen aus sehr fernen Ländern. Stimmt's? Und wir? Und wir? Wir, die Fernen. Stimmt's? Sind durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir, die? Kamen wir von weit her in Bezug auf die Heimat oben? Als verlorene Söhne? Haben sie recht gehabt? Endlich mal, endlich mal. Die haben es aber gar nicht gemerkt. Und jetzt das Brot. Kanaan ist ja ein Sohn von Ham. Und Ham ist ein Sohn von Noah. War Noah, ihr Vater, ein Gottesmann? Wunderbar. Von ihrem Vater Noah hatten sie noch frisches Brot. Brot Gottes. Brot Gottes. Aber auf der langen Reise weg von Gott, was die Hamiten betrifft, nicht? Schimmelig geworden. Zweitens, und diese Weinschläuche, brauchen wir gar nicht weiter zu lesen. Noah hat dann Weinberg gepflanzt. Was ist denn der Wein? Christus sagt, ich bin der wahrhaftige Weinstock. Was ist dann der Saft des Weinstocks? Das ist das Weinblut. Das haben sie alles von die Freude am Herrn, haben sie alles von ihrem Vater zu Hause mitbekommen, frisch, gesund, sauber, erquicken. Aber auf der langen Reise sind die Weinschläuche geborsten. Und unsere Kleider, das Kleid der Gerechtigkeit durch den Glauben, zerrissen und zerlumpt. Immer weiter weg von Gott in die Ferne. Und unsere Schuhe, was ist mit den Schuhen? Bereitschaft zu treiben, das Evangelium des Friedens, nicht? Beschult damit. Auch zerrissen, auch zerlumpt. Wie sieht es denn heute aus in der Christenheit, in der sie nämlich sind? Genügt. Der erste gefährliche Augenblick für sie, den finden wir dort, wo die Männer von Israel zu ihnen sagen, ach, vielleicht wohnt ihr da ganz nahe, wie könnten wir da einen Bund mit euch machen? Ja. Oha. Jetzt merken sie, jetzt kommt es doch an, was machen sie jetzt? Sie wenden sich von den Sprechern ab, die sie jetzt im nächsten Augenblick vernichten könnten, müssten. Nicht? Wenden sich von diesen Fragestellern ab und sagen, Josua, wir sind deine Knechte. Also sie legen Berufung ein, auf welchen Namen? Auf Jesus. Bitte, würde nicht das Gesetz uns verdammen, augenblicklich verfluchen, uns alle. Ja. Nur wenn wir was machen, muss das Gesetz schweigen. Jesus, ich bin dein Knecht. Das ist nicht wunderbar. Das Evangelium. Wo? Da. Bei den Heiden da. Merken wir uns das. Wenn wir irgendwo angefochten werden, von innen heraus, ja, du bist so ein trauriger Tropf und sowas, bist du überhaupt ein Gotteskind und so weiter. Halt, halt, halt. Herr Jesus, du bist mir alles. Als andere geht es nichts an, beruf mich allein auf dich und deinen Namen. Jesus, wir sind deine Knechte. Dann muss die ganze Schöpfung schweigen. Heilige und unheilige Engel haben nichts mehr zu melden. Das ist wunderbar.
Können wir auf einmal von denen noch lernen.
Ja, was nicht ist vor der Welt, das hat Gott gut damit.
Um seine Gnade und Barmherzigkeit auf den Leuchter zu stellen.
Schon in den Versen 9 melden sie an, wir sind gekommen um des Namens Jehovas, deines Gottes willen, denn wir haben seinen Ruf gehört und was er in Ägypten und so weiter getan hat. Also da haben sie geglaubt, nicht? Und als sie sich vor Josua noch persönlich zu verantworten hatten, ist noch wunderbar, wie sie nur dem Gerücht, nicht, das sie erreicht hat von Ägypten und was Gott an ihnen getan hat, auf dem langen Weg, 40 Jahre lang, haben einfach geglaubt und haben jetzt die Konsequenz gezogen. Beweis geliefert, das ist für uns Realität, da gibt es nichts anderes, das kommt so. Es sei denn, es passiert ein Wunder, nicht? Ist noch was möglich. Und nachdem sie den Josua angegangen haben, tue, wie es gut ist, in deinen Augen uns zu tun, lesen wir, und er tat ihn also und er rettete sie von der Hand der Kinder Israel und sie töteten sie nicht. Auf welchem Weg hat Josua sie aus der Hand Israels gerettet? Durch den Fluch, verflucht seid ihr. Er hat dem Gesetz recht gegeben, so wie Christus dem Gesetz recht gibt. Aber aufgrund von Golgatha, weil er selber, Jesus, alle Forderungen bezahlt hat, bestätigt hat die Forderungen, also er hat sie bezahlt und alle Flüche bestätigt hat, indem er sie an sich hat ausführen lassen, ist er frei. Was haben wir gestern Abend gelernt? Was ist mit dem lebendigen Vogel? Das freie Feld. Um sich zu erbarmen, wessen er sich erbarmen will, und zu begnadigen, wen er begnadigen will. So. Jetzt kommt aber die große weitere Frage. Das war nun zwischen auf der Erde in Gilgal mit den Fürsten Israels und dem Volk und dem Josua. Alles Menschen, nicht? Jetzt kommt für mich die Hauptfrage. Ja, was sagt denn Gott im Himmel dazu? Nicht? Zu dem Geschehen da unten. Das ist doch entscheidend. Wir müssen gar nicht groß weiterblättern. Im nächsten Kapitel ist die Antwort. Was passiert jetzt? Jetzt hören alle übrigen Kanaaniter, die Könige in Kanaan, dass diese 4-5 Städte vor Antistadt Gibeon und ihre Bewohner sich dem Josua als Knechte zur Verfügung gestellt haben. Sich dem Josua friedlich unterworfen haben. Was passiert jetzt? Jetzt sammeln alle übrigen kananitischen Könige ihre Heere und ziehen kriegerisch wem entgegen. Wollen jetzt die Gibeoniter vernichten. Stimmt das auch in Bezug auf Jesus? Wenn wir uns eines Tages dem Herrn Jesus zu Knechten begeben haben und Mägden, sind dann unsere bisherigen Freunde immer noch unsere Freunde. Auch stimmt auch das. Was geschieht jetzt? In ihrer Not schreien sie zu Josua, melden sich bei Josua. Das werden wir vertilgt von unseren ehemaligen Kriegsgenossen. Was macht Josua? Großartig. Vers 7, Kapitel 10. Und Josua zog von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle streitbaren Männer. Und Jehova sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Kein Mann von ihnen wird von dir standhalten. Und Josua kam plötzlich über sie. Die ganze Nacht zog er von Gilgal hinauf. Wohin? Nach Gibeon. Die Heerscharen haben schon Gibeon umzingelt, der jetzigen, der neuen Feinde. die ganze Nacht mit den ganzen allen streitbaren Männern Israel, um wen zu retten? Das ehemalige Lumpengesindel. Ist das ein Aufwand? Hat Gott Stellung bezogen dazu? Bitte?
Mit Hagel eingegriffen.
Ja, und so weiter, und so weiter. Und mit Hornus und auch noch. Aber jetzt wird es gewaltig. Vers 12. Damals redete Josua zu Jehova. An dem Tage, der Jehova die Amoriter vor den Kindern Israel dahingab und sprach vor den Augen Israels. Jetzt Achtung. Sonne, steh still. Wo? Zu Gibeon. Um der Gibeoniter willen lässt Gott die Sonne am Himmel den ganzen Tag stillstehen. Also genügt uns das? Ist Gott gleicher Meinung wie der Josua?
Ja, ja.
Kann ja gar nicht anders sein. Ne? Sonne stehe still zu Gibeon, das ist um der Gibeoniter willen. Und du Mond im Tale Ayalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerecht hat. Es war so. Vom Feldherrnhügel überblickte Josua, halt. Das geht noch die Nacht durch und wir müssen noch weiter kämpfen. Das muss an dem Tag abgeschlossen werden, der Sieg. Wagt er das nicht? Ist das nicht geschrieben im Buch Jascha? Da steht, das Buch Jascha ist das himmlische Buch der Sterne. Denn die Himmel erzählen doch was? Die Herrlichkeit Gottes, die Feste verkündet seine Hände Werk. Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen ganzen Tag. Und so weiter, und so weiter. Der Sieg ist da, die Gibeoniter sind gerettet, gesichert, und Josua kehrt mit seinen Heeren nach Gilgal zurück. So. Ein weiteres Wort noch schnell. Kapitel 11, Vers 9, eine kurze Feststellung. Es war keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die zu Gibeon wohnten. Noch eine kurze Feststellung. Weiter, noch nicht genug. Jetzt schlagen wir auf. 2. Chroniker 1. Ich habe gestern Abend ja gesagt, wenn ich am Klavier das Pedal löse und schlage eine Taste an, was passiert dann? Dann klicken alle Akkorde mit. Und sind wir jetzt da, nicht? Auf der Gewaltorgel Gottes. Die Akkorde wahrzunehmen. 2. Chroniker 1, Vers 2, und Salomo redete zu ganz Israel. Vers 3, und sie gingen, Salomo und die ganze Versammlung mit ihm, nach der Höhe, die zu Gibeon war. Aha. Weiter. Denn dort war das Zelt der Zusammenkunft Gottes, welches Mose, der Knecht Jehovas, in der Wüste gemacht hat. Aha. Mit Jerusalem hatten sie noch nicht erobert. Mit hatten sie welche Stadt erwählt, um das Heiligtum Israels zu platzieren? Gibeon. Wieder eine Bestätigung, war Gott gleicher Meinung wie Josua. Dann Vers 7, sie sind immer noch in Gibeon. In selbiger Nacht erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach zu Gott: Du hast dir an David, meinem Vater, große Güte erwiesen und du hast mich zum König gemacht an seiner Stadt. Nun möge sich Jehova Gott dein Wort bewähren, dass du zu meinem Vater David geredet hast. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, zahlreich wie der Staub der Erde. Gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehen möge. Denn wer könnte dieses dein großes Volk richten? Und dann wissen wir, wie Gott ihm geantwortet hat. Weil du nicht für das Leben deiner Feinde und für Reichtum gebeten hast, habe ich deine Bitte erhört und alles andere hinzugefügt. Abschließend Vers 13. Und Salomo kam von der Höhe, die zu Gibeon war, von dem Zelt der Zusammenkunft nach Jerusalem. Und jetzt wird es ganz gewaltig. Unheimlich. Das ist die letzte Phase. 2. Samuel 21. 2. Samuel 21. Und es war Hungersnot in den Tagen Davids 3 Jahre in Israel. Jahr auf Jahr. Endlich lesen wir. Und David suchte das Angesicht Jehovas. Was ist los? Warum? Warum muss mein Volk Jahr für Jahr hungern? Antwort Gottes: Es ist wegen Sauls und wegen des Bluthauses, weil er die Gibeoniter getötet hat. Was? Das Volk Israel, auserwählt aus allen Nationen, muss 3 Jahre lang Hunger leiden. Nur wegen was? Weil der König Israels, versteht mich jetzt bitte recht, die Gefäße der Begnadigung durch Josua, Jesus, angetastet hat. Ist das etwas?
Ja.
Heißt das für uns auch etwas?
Ja.
Wer von uns ein Gefäß der Gnade Gottes ist, ich hoffe, wir alle, darf wissen, ein unbarmherziges Gericht wird den treffen, der wagte, jetzt hier, Gefäße der Begnadigung Jesu Christi auch nur anzutasten. Denn Saul hat noch keinen einzigen Gibeoniter getötet. Da steht, weil er die Gibeoniter getötet hat. Wie ist das möglich? Kommt gleich. Sieht Gott auf das, was vor Augen ist, wenn er richtet?
Nein.
Oder was seine Ohren hören?
Auch nicht.
Er sieht auf das Herz. Und er hat festgestellt, so wie Hitler hier in Deutschland in seinem Herzen beschlossen hat, in meinem Machtbereich existiert eines Tages kein einziger Jude mehr. Nicht? Dann hat Saul in Bezug auf die Gibeoniter beschlossen in seinem Herzen. Nicht? Wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen, aber nur wo? In seinem Herzen. Vor Gott ist er schuldig und vor dem Menschen ist doch der feine Kerl. Tagelos. So. Wegen des Bluthauses, weil er, Saul, die Gibeoniter getötet hat. Da berief der König die Gibeoniter und redete zu ihnen. Die Gibeoniter aber waren nicht von den Kindern Israel, sondern von dem Reste der Amoriter. Sind wir also am rechten Ort. Genau die Situation. Und die Kinder Israel hatten ihnen geschworen. Also genau, was wir gelernt haben. Saul aber suchte sie zu erschlagen. Da er für die Kinder Israel und Juda eiferte. Man kann also aus Eifer für Gott was tun? Sich schwerste Schuld aufladen. Und diese schwerste Schuld nicht nur persönlich über sich ergehen lassen, haben wir nicht schon immer wieder gedacht, Herr, warum ist Gott in den letzten Tagen oder Wochen im Leben des Königs Saul wo er dich suchen möchte, wo er um Hilfe schreit zu dir. Warum antwortest du ihm nicht? Warum muss er, der so herrlich begann, in so traurigster Weise umkommen, in unbarmherzigster Weise? Warum? Antwort: Weil er die Gefäße der Gnade durch Josua begnadet, auch nur gedachte auszurotten. Reicht vor Gott schon. Sind wir also in guten Händen? Josua, Jesus, wir sind in deiner Hand. So. Was heißt denn Saul im Hebräischen?
Sheol.
Sheol, genau. Totenreich. Wer hat die Gewalt des Todes inne gehabt? Satan. Saul. Ist Gott in Verlegenheit, wenn ein solcher Sheol, so ein Saul, also jetzt der König in Israel, der Erste, so jämmerlich umkommt, unbarmherzig? Nein. Nach dem Gesetz gibt es hier keine Rettung. Aber das dem Gesetz unmögliche Tat kommt, auf Golgatha. Jetzt erscheint im Neuen Testament auch ein Saul. Schnaubend gegen wen? Den guten Hirten und seine Herde. So. Was passiert jetzt? Empfängt er Gnade?
Ja.
Aber erst nach unheimlicher Demütigung. Weiter. Was macht David? Lässt er eine Abordnung der Gibeoniter vor sich kommen? Was geschieht? Was spricht er? Und David sprach zu den Gibeonitern: Was soll ich für euch tun? Und womit soll ich Sühnung tun? Dass ihr, Gibeoniter, das Erbteil Jehovas, Israel, segnet. Weiß David Bescheid, was es heißt, Israel, Erbteil Jehovas. Jawohl. Und er weiß, es kommt die Rettung nur dann, wenn diese ehemalig verfluchten Heiden, das ist die Lügner und was sie alles waren, wenn die das Erbteil Jehovas segnen, was sagt die Schrift? Wer ist größer, der Segen empfängt oder der segnet? Ohne Zweifel, sagt die Schrift, ist der segnet, größer als der, der den Segen empfängt. Also wer ist jetzt größer in den Augen Gottes? Das Erbteil Israels oder die Gibeoniter? Ist David der Mann nach dem Herzen Gottes? Hat er hier richtig gesehen? Wunderbar. Und die Gibeoniter sprachen zu ihm: Nehmen wir das als bare Münze. Es ist uns nicht um Silber und Gold zu tun, betreff Sauls und betreff seines Hauses. Und es ist uns nicht darum zu tun, jemanden in Israel zu töten. David, was ihr sagt, will ich für euch tun. Da sprachen sie zu ihm: Der Mann, der uns vernichtet hat, die sind ja noch da. Wo hat er sie nur vernichtet? In seinem Herzen. Haben die Gibeoniter klar gesehen, oder? Wie Gott urteilt. Und der wieder uns sang, dass wir vertilgt würden, um nicht mehr zu bestehen in allen Grenzen Israels. Man gebe uns 7 Männer von seinen Söhnen, dass wir sie dem Herrn aufhängen zu Gibeah Sauls, des erwählten Jehovas. Als was erkennen Sie den Saul noch? Als Erwählten Gottes. Und das scheint jetzt hier der Fall zu sein. Jetzt verlangen Sie eine unbarmherzige Sühne, ein unbarmherziges Urteil. 7 Söhne Sauls müssen aufgehängt werden. Aber haben Sie gehört, was Sie gesagt haben? Das sind nicht wir, die das verlangen, sondern das ist jetzt die Gerechtigkeit Gottes, dass es so geschehen muss. Sofort hat David Mephibosheth natürlich geschont und Anordnung getroffen, und er gab sie in die Hand der Gibeoniter, und sie hängten sie auf dem Berge vor Jehova auf. Und es fielen die sieben zugleich, und sie wurden getötet in den ersten Tagen der Ernte, im Anfang der Gerstenernte. So. Ja. Das ist jetzt im Fleisch wieder geschehen hier. Ne?